Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Tom Böttcher.
Und hier ist es, das Wochenfinale Ihres Morgen-Podcasts. Guten Morgen am Freitag. Was ist heute wach und wichtig? Die doppelte Nancy Faeser. Wir hören gleich, welche Reaktion es auf ihre Entscheidung gibt, in den hessischen Wahlkampf zu ziehen und trotzdem Bundesinnenministerin zu bleiben. Gemeinsam mit Marco Seifert informiere ich Sie über wichtige Themen dieses 4. Februars in der Tagesvorschau. Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe kommentiert das Problem der CDU mit ihrem Parteimitglied Hans-Georg Maaßen. Und wir beginnen in Kiew.
Es geht um den EU-Beitritt und um weitere finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine durch die Europäische Union. Zum Ukraine-EU-Gipfel in Kiew sind Kommissionspräsidentin von der Leyen, EU-Chefdiplomat Borrell, Ratspräsident Michel und weitere EU-Kommissare angereist. So viel Symbolkraft dieser Besuch auch hat, so erhofft sich die ukrainische Regierung natürlich vor allem feste Zusagen.
Was wir von diesem Gipfeltreffen erwarten können, das besprechen wir mit der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, die ebenfalls gerade in Kiew ist. Guten Morgen, Frau Göring-Eckardt.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Sicherlich werden Ihnen Freunde und Angehörige gesagt haben, Mann, pass bloß auf dich auf, wenn du nach Kiew reist. Wie sicher fühlen Sie sich in diesen Minuten?
Naja, man muss immer damit rechnen, dass es einen Luftalarm gibt und dann begibt man sich in einen Keller. Und in Kiew gibt es davon natürlich ziemlich viele. Ich bin aber sehr bewusst gestern auch in der Region gewesen, wo natürlich auch ständig Luftalarm ist und wo man einfach sieht, dass die Sicherheit nicht so groß ist, wie man sich das in einer Stadt wie Kiew, wo natürlich irgendwie hier und da ein Café auf hat und man so denkt, das ist schon wieder ein bisschen Normalität und dann halt doch der Strom ausfällt am Abend und man 2 Stunden im Dunkeln sitzt. Also wenn man einmal da ist, ist so mein Gefühl, dann hat man auch nicht immer zu Angst.
Wie erleben Sie denn die Menschen gerade?
Naja, die Menschen, also es gibt ja viele Berichte, auch wenn man hier mit Leuten redet, von der Front, also von aus Kharkiv. Ich habe Serhiy Shaidan getroffen und war auch tatsächlich in einem Konzert, was er hier gegeben hat, in einem Pub, der unter der Erde liegt, der Friedensnobelpreisträger, der ja Bücher schreibt und eben auch Musik macht. Und ich habe mit Leuten geredet, die in Bachmut gewesen sind. Und da muss man sagen, da ist die Situation natürlich hochdramatisch. Dort ist die Versorgungslage kritisch. Dort gibt es ständigen Beschuss und es gibt ja ständig auch Tote. Und was man vor allen Dingen sagen muss, ist, es gibt eine große Erschöpfung von dieser wahnsinnigen Zeit, von dieser Dauerunsicherheit, dieser Dauersorge, dieser Dauerangst. Und auf der anderen Seite, und das beeindruckt mich wirklich sehr, gibt es auch nach wie vor eine große Entschlossenheit, diesen Krieg zu gewinnen. Es gibt eine große Entschlossenheit, sich nicht zu unterwerfen und ganz, ganz klar zu sagen, wenn wir hier Putin welches Gebiet auch immer überlassen, dann wird das für ihn ein Anlass sein, wie nach 2014 schon einmal einfach weiterzumachen. Und deswegen sage ich auch in solchen Gesprächen immer, das ist natürlich die Sicherheit der Ukraine, um die es geht, die Identität, die Zurückeroberung von besetzten Gebieten. Aber es ist eben auch die europäische Sicherheit, um die es geht.
Der angestrebte Beitritt zur Europäischen Union ist eines der Themen auf diesem EU-Ukraine-Gipfel. Sie haben den Kampf gegen die Korruption als eine der zentralen Fragen auf diesem Weg genannt. Und da hatte die Ukraine ja seit Jahren Probleme. Wie weit ist die Ukraine denn jetzt?
Naja, erstmal kann man ja sagen, dass die Tatsache, dass jetzt viele Korruptionsfälle aufgedeckt werden und auch geahndet werden, ist ein gutes Zeichen. Das ist aber noch nicht das Ende dessen, was im Justizapparat geschehen muss und was wirklich zur Korruptionsbekämpfung gehört. Man kann aber auch einmal sehr deutlich machen, ich bin irgendwie seit 2004 immer wieder in der Ukraine gewesen. Und in dieser Zeit hat sich wirklich sehr, sehr viel entwickelt. Ein Beispiel, Digitalisierung der Verwaltung, viele Verwaltungsvorgänge werden mit einer App gemacht. Eine App ist halt nicht bestechbar, das ist irgendwie völlig klar. Und es gab hier eine große Gebietsreform, die dazu auch geführt hat, dass korrupte Strukturen zerschlagen wurden. Trotzdem gibt es diese Fälle und trotzdem hat die Ukraine da noch viel zu tun. Ich habe den Eindruck, dass das allen sehr bewusst ist und dass wir dann einfach auch gucken müssen, wo können wir unterstützen, dass diese Situation sich deutlich verbessert, gerade was den Justizapparat angeht.
Ja, aber auch da drängt ja die Zeit. Also schon bald müssten ja massive Finanzmittel mobilisiert werden, um mit dem Wiederaufbau des Landes zu beginnen. Kann man aber nicht machen, wenn weitere Korruptionsskandale drohen, oder doch?
Der Wiederaufbau passiert ja. Und das ist die eine Frage, dass Wiederaufbau passiert und die Ukraine sich natürlich weiterhin wünscht, dass das wieder aufgebaut wird, auch geschützt wird und deswegen auch die die Bitte danach zum Beispiel, dass der Leopard-Panzer jetzt schnell hierher kommt, weil ja offensichtlich Russland eine Offensive vorbereitet. Der Wiederaufbau findet statt, er findet mit internationaler Hilfe statt und es ist auch klar, dass sehr viel Transparenz hergestellt werden muss darüber, wo die Gelder hingeraten, wo sie bleiben. Aber man kann auch sagen, sowohl Regierung als auch die internationale Gemeinschaft schaut natürlich sehr danach, wo kommt unser Geld eigentlich hin? Ich bin gestern im Zentrum gewesen für traumatisierte Kinder beispielsweise. Und ich bin sehr froh, dass dieser Ort wieder aufgebaut worden ist, dass Kinder sich dort auch sicher und wohlfühlen und auch eine Situation erleben, wo einfach Menschen sich um sie kümmern und ihre Lage kennen, wenn sie beispielsweise aus dem Donetsk-Gebiet gekommen sind, wenn sie in Butscha die furchtbaren Gräueltaten erlebt haben.
Auf dem Gipfel dürfte es auch um weitere militärische Hilfen für die Ukraine gehen. Ich sag mal, in der Rückschau war der Ablauf immer gleich. Also wir liefern Helme, aber keine Waffen. Wir liefern Waffen, aber keine Panzer. Wir liefern Panzer, aber keine Kampfpanzer. Jetzt haben wir Kampfpanzer geliefert, aber wir liefern keine Kampfflugzeuge. Wird es denn diesmal dabei bleiben?
Also ich glaube, da müssen sich Experten drüber unterhalten. Ich finde es richtig, da zurückhaltend zu sein und zu bleiben, weil ja ganz klar ist, was wir nicht wollen, ist als Land, als Staat, als Europa, als NATO in diesen Krieg einzutreten, sondern wir sind dafür da, die Ukraine mit allem zu unterstützen, was geht. Und gleichzeitig muss bei diesen Expertengesprächen auch rauskommen, wofür was benötigt wird und wie wir dafür sorgen können, dass die Ukraine diese Offensive bestehen kann, wenn sie denn stattfindet. Davor haben hier alle wirklich große Angst und große Sorge, was in diesem Frühjahr geschieht, was Putin von seinen Ankündigungen wahrmacht, was es bedeutet, dass die Truppen zusammengezogen werden. Da ist die Luftabwehr sehr, sehr wichtig, die geliefert ist. Es sind ja auch ukrainische Soldaten gerade in Ausbildung, auch in Deutschland. Da sind die Panzer sehr, sehr wichtig und die Garantie natürlich auf der anderen Seite, dass es darum geht, dass alles auf ukrainischem Territorium eingesetzt wird und nichts anderes.
Über den Ukraine-EU-Gipfel in Kiew haben wir mit Katrin Göring-Eckardt von den Grünen gesprochen. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags ist gerade selbst auch in Kiew. Vielen Dank, Frau Göring-Eckardt.
Ich bedanke mich auch. Ade und alles Gute.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Ist Freitag, der 3. Februar 2023 und Grund zum Feiern hat der Mann, der mit bürgerlichem Namen Herbert Anton Blöd heißt, allerdings O-E-T-H. Er ist ausgebildeter Opernsänger und wurde 1971 durch den eben gehörten Hit berühmt. 1978 sang er die deutsche Version des David Hasselhoff-Hits I've Been Looking for Freedom.
Auf der Straße nach Süden, mich den Kranich entziehen, ohne Pläne zu spielen.
Er galt Jahrzehnte als der Stimmungsmacher der Nation. Zuletzt hatte er mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er hatte unter anderem einen Schlaganfall und ist schwer an Covid-19 erkrankt. Heute wird Toni Marshall 85 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch und gute Besserung.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
An einem EU-Ukraine-Gipfel, der unter brisanten Umständen stattfindet, nämlich in Kiew, das ja auch immer wieder von Russland mit Raketen attackiert wird. Gestern gab es erstmals in der ukrainischen Geschichte Beratungen zwischen der ukrainischen Regierung und der EU-Kommission. Beim Treffen heute soll die Europäische Union von Kommissionschefin Ursula von der Leyen und von Charles Michel vertreten, dem Präsidenten des Europäischen Rates. Der Gipfel sei extrem wichtig für Kiews Bewerbung um den EU-Beitritt der Ukraine, die seit 2022 offiziell Beitrittskandidat zur Union ist, sagt der ukrainische Regierungschef Denis Schmyhal.
Direkt vor ihrer Haustür.
Heute gibt es weltweit Klimaproteste von Fridays for Future. Auch in Berlin und Brandenburg sind Aktionen angekündigt. Unter anderem soll gegen den weiteren Ausbau von Autobahnen protestiert werden. Geplant sind ganz verschiedene Formen des Protests. Zusammen mit dem Bündnis Wald statt Asphalt, sagte Sprecherin Luisa Neubauer. Sie richten sich zum Beispiel gegen den weiteren Bau der A100 in Berlin, aber auch gegen andere Projekte. Fridays for Future fordern auch ein Autobahnmoratorium.
Im weiten Rund
geht es in der Fußball-Bundesliga heute mit dem 19. Spieltag weiter. Zum Auftakt empfängt heute Abend der FC Augsburg Bayer Leverkusen. Die beiden Berliner Clubs spielen morgen um 15.30 Uhr. Die Eisernen sind Tabellenzweiter und empfangen den FSV Mainz 05 im Stadion an der Alten Försterei. Hertha BSC muss nach der Entlassung von Sportgeschäftsführer Freddy Bobic ausgerechnet bei Eintracht Frankfurt antreten. Vor anderthalb Jahren hatte Hertha geschätzte 2,5 Millionen an die Eintracht gezahlt, um Bobic aus seinem laufenden Vertrag herauszukaufen. Naja.
Und auf keinen Fall vergessen,
dass insbesondere Männer heute mal etwas mehr auf ihr Erscheinungsbild achten sollten, denn heute ist der Tag der männlichen Körperpflege. Der in den USA als National Men's Grooming Day bekannte Tag wurde im Jahr 2007 von Kosmetikherstellern eingeführt, um die Bedeutung von Kosmetikprodukten bei der männlichen Körperpflege hervorzuheben.
Na klar.
Oder um einfach viel mehr zu verkaufen.
Eben.
Aber selbst am Tag der männlichen Körperpflege ist der Geruch hier im Studio streng wie immer.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
Er soll austreten. Die CDU hat den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen mit Ultimatum aufgefordert, aus der Partei auszutreten. Sollte Maaßen dem nicht nachkommen, könnte ein Parteiausschussverfahren anstehen. Maaßen sorgt seit einigen Jahren immer wieder mit rechtspopulistischen Äußerungen für Aufsehen. Zuletzt sagte er in einem rechtspopulistischen Internetportal, ich zitiere, nach grün-roter Rassenlehre seien Weiße, noch ein Zitat, eine minderwertige Rasse. Parteien wollen Mitglieder loswerden, wir kennen das. Die Grünen können ein Lied singen von Boris Palmer, die Linke von Sarah Wagenknecht und die SPD von Thilo Sarrazin.
Eins ist klar, der Freitagskommentar mit Hajo Schumacher.
Er ist Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Guten Morgen, Hajo Schumacher.
Schönen guten Morgen.
Morgen.
Sind Parteiausschlüsse überhaupt sinnvoll?
Ja, ich finde es immer wieder faszinierend, wie wir uns jedes Mal wieder so total überrascht zeigen können. Ne? Am Ende ist es ja Bauerntheater. Wir sind ja schon mindestens in der 112. Staffel dieser Endlosserie Rebels. Ihr habt ein paar aufgezählt, die Älteren erinnern sich noch an Oskar Lafontaine oder die CSU hatte Franz Schönhuber, der dann die Republikaner gründete. Jetzt also Maaßen und das Drehbuch ist doch immer dasselbe. Die Hauptdarsteller übrigens auch, meistens weiße alte Männer, meistens mit einem sehr narzisstischen Ego, meistens fühlen sie sich nicht richtig wertgeschätzt, werden gerne irgendwas anderes geworden in der Partei und jetzt haben sie halt Spaß dran, die Parteiführung zu ärgern, zu bestrafen, vor sich herzutreiben und daraus auch noch ein Erlösmodell zu machen. Maaßen folgte ja so einer Bedienungsanleitung, die andere schon vor ihm verfasst haben. So kleines Handbuch der Eskalation. Ne? Erstens mal, die eigene Karrierechance in der Partei ist vorbei. So, dann mal so ein bisschen mit Interviews pieken gegen die da oben, ne? Sich selbst inszenieren als verfolgte Unschuld, die ja eigentlich nur den Mut hat, das zu sagen, was der kleine Mann auf der Straße. Jubel da draußen, millionenfach verstärkt von uns, sorry, manchmal idiotischen Medien. Ne? Wir machen die ja erst groß, die Schwachmaten, ne? Aber gut, so Mainstream ist ja doof und das Modell Effenberg immer auch irgendwie spannend. Dann trennt sich irgendwer ein Verlag oder so, wie im Fall Maaßen auch. Dafür gibt es einen neuen Verlag, dann kommt ein Buch. Das Buch heißt immer sowas wie Deutschland geht vor die Hunde oder den Bach runter und wird immer ein Bestseller. Dann wird man ein Talkshow-Dauergast. Die Partei quietscht natürlich, immer schön weiter Twitter-Stürme anheizen. Also cooles Eskalieren, das ist ein Erlösmodell. Thilo Sarrazin hat Millionen damit gemacht. So. Und das Finale dieser Staffeln heißt immer Parteiausschluss oder Drohung jedenfalls. Das Problem für die Parteiführung, in diesem Fall Friedrich Merz, aber die SPD hatte das ja auch schon, die Grünen mit Palmer, es gibt nur schlechte Optionen. Wenn du diese Leute rausschmeißt, dann verärgerst du ihre Fanbase, die gibt's ja. Und dann schafft man Märtyrer und dann wird das alles noch viel schlimmer. So drin lassen, verärgert wiederum die Mitglieder und wir Medien schreiben ganz fürchterliche Kommentare. Und also wie kommt man da raus? Ich fände es total spannend, wenn die Parteien, egal welche, mal aufhören würden, immer nur über die betreffende Person zu reden, sondern vielleicht mal mit ihr und zwar öffentlich. So, Mann, Hans-Georg, erklär dich doch mal, wie hast du denn das jetzt gemeint mit dieser rot-grünen Rassenlehre? Du, wo drückt der Schuh? Mach dich doch mal sichtbar, mach dich doch mal spürbar, ja, so the power of love. Also wenn man dieses Maaßen-Interview zugrunde legt, das ja gar kein Interview war, sondern so eine Stichwort-Abwurf-Sammlung, an der Maaßen dann so alle seine Schlichtheiten ablassen durfte, wenn man nur mal dieses Interview als Grundlage nähme für einen öffentlichen Disput, dann würde ganz viel ganz klar. Parteien organisieren Meinungs- und Willensbildung in der Demokratie. Das ist ihre Aufgabe, so steht es im Grundgesetz. Und das gilt auch für den Umgang mit den sogenannten Rebellen. Ja, also warum hat Friedrich Merz im Fall Maaßen nicht die Traute, die ganzen Thesen mal zur Diskussion zu stellen? Also wie wahr ist das eigentlich alles, was Maaßen erzählt? Warum, ne, Rassenlehre, warum ist das problematisch? Wir wiederholen das zwar immer nur, aber die wenigsten Leute wissen, wo eigentlich das Problem ist. Er kann mit Jens Spahn über Schwulsein in der CDU streiten, mit Joe Chiallo über Hautfarben, mit den Autoren des CDU-Grundsatzprogramms über gemeinsame Werte, mit Michael Friedmann über antisemitische Reflexe, mit Diana Kindert über das, was junge Menschen beschäftigt. Also so eine richtig harte öffentliche Auseinandersetzung, die nicht so alle gegen einen abgeht, sondern möglichst zivilisiert, wo jeder und jede sich erklären muss. Und daraus bilden sich Menschen und Mitglieder eine Meinung. Dafür musst du aber deine Parteimitglieder ernst nehmen. Du musst auch ein Vertrauen in dich selbst haben, dass die Partei stärker ist als so ein Rebell. Und wenn man das nicht hat, wie die CDU jetzt wieder und vor ihr die anderen Parteien auch, ja, dann steht schon der Nächste in den Startlöchern. Ne? Also nicht die diskursive Offenheit macht ja die Vertreter solcher Positionen salonfähig, sondern das Schweigen drüber. Das muss man aufhören.
Der Freitagskommentar mit Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Vielen Dank. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Diese Liedzeile von Fettes Brot könnte in den vergangenen Tagen im Kopf von SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser festgesessen haben. Denn sie musste die Entscheidung treffen, ob sie als Spitzenkandidatin für den hessischen Wahlkampf im kommenden Herbst antreten will. Nun hat Faeser gestern Nachmittag im Spiegel ihre Entscheidung bekannt gegeben. Sie wird kandidieren und wird trotzdem Bundesinnenministerin bleiben. Dafür gab es aus der Opposition, aber auch von den Koalitionspartnern Grüne und FDP Kritik. Aus Sicht von Union und Linken lasse sich so ein wichtiges Amt und die Spitzenkandidatur im Wahlkampf nicht vereinbaren. Heute Nachmittag wird die Entscheidung offiziell verkündet.
Wir sprechen mit unserem Kollegen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Guten Morgen, Björn Dahke.
Hallo, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Fangen wir mal mit einer Stilfrage an. Warum verkündet Nancy Faeser über den Spiegel, dass sie antritt und gleichzeitig Bundesinnenministerin bleiben möchte?
Das ärgert uns Journalisten, die nicht beim Spiegel arbeiten, natürlich enorm, dass sie da zu einem Magazin geht und das nicht einfach bei ihrem Hessen-Parteitag heute Nachmittag da verkündet hat. Es gab einfach schon tagelang Gerüchte, dass Nancy Faeser in Hessen antritt und dass sie gleichzeitig Bundesinnenministerin bleiben will. Und deshalb scheint sie damit ein bisschen früher rausgekommen zu sein.
Einzelne Politiker vom Koalitionspartner Grüne und auch von der FDP haben öffentlich Kritik an der Doppelbelastung geäußert. Wie groß ist der Unmut in der Koalition?
Das sind ja schon scharfe Worte, also dass die aus der Opposition kommen, dass Nancy Faeser jetzt nur noch Teilzeitministerin sei, das ist soweit verständlich. Aber dass auch der Koalitionspartner, vor allen Dingen die Grünen, ähnliche Worte da wählen und sagen, dieses Ministerium, das Bundesinnenministerium, ist ja für die Sicherheit in Deutschland verantwortlich, ist so wichtig, brauche die volle Aufmerksamkeit und auch das Wort Teilzeitministerin wird da genannt. Das sind schon relativ scharfe Angriffe. Vielleicht sind die auch damit zu erklären, dass natürlich auch die Grünen in den Wahlkampf in Hessen einsteigen und damit dem Vizeministerpräsident Tarek Al-Wazir dann einen Konkurrenten für Nancy Faeser aufbieten.
Im Wahlkampf wird sie sich ständig anhören müssen, dass sie nur nach Hessen geht, wenn sie gewinnt. Im Falle einer Niederlage will sie ja Ministerin in Berlin bleiben. Wie groß ist diese Hypothek für die hessische SPD? Wie sehr mindert das die Siegchancen?
Das müssen jetzt die Wählerinnen und Wähler in Hessen natürlich entscheiden, wie sie damit umgeht. Aber Nancy Faeser macht da zumindest mal ganz klar, was ihr Angebot ist. Sie geht nur im Falle eines Sieges nach Hessen, sonst bleibt sie Bundesinnenministerin. Wenn wir in die Geschichtsbücher schauen, dann ist das bei anderen Leuten ja eben nicht so gut angekommen. Norbert Röttgen war Bundesumweltminister 2012 und der hat eben nicht gesagt, als er in NRW kandidiert, ob er auch im Fall einer Niederlage dahin geht. Also das ist jetzt ein Unterschied. Faeser macht klar, hopp oder top und die Wähler müssen entscheiden.
Ich möchte mit Ministerinnen und Ministern nicht tauschen. Das ist ein wahnsinnig stressiger Job. Man ist weit von einer 40-Stunden-Woche entfernt. Und Nancy Faeser macht jetzt parallel zu ihrer Aufgabe als Bundesinnenministerin nun auch noch monatelang Wahlkampf. Wie kann sie das denn schaffen?
Ja, das frage ich mich auch. Sie muss das von ihrer Freizeit jetzt erstmal abknapsen, um da Wahlkampf in Hessen zu machen. Sie selber sagt, jetzt ist gar nicht die Zeit für Wahlkampf. Jetzt in Zeiten des Krieges in der Ukraine klassischen Wahlkampf zu machen, von Dorf zu tingeln, an jedem Wahlkampfstand in Hessen die Hände zu schütteln oder in Bratwürste zu beißen. Aber sie wird natürlich nicht umhinkommen, auch vor Ort unterwegs zu sein. Aber erstmal will sie das nicht machen. Erstmal möchte sie weiter hier als Bundesinnenministerin glänzen. Und sie hat natürlich jetzt auch eine bundespolitische Bühne, um in Hessen bekannter zu werden.
Und natürlich hofft Nancy Faeser, dass sie Ministerpräsidentin von Hessen wird, sonst würde sie nicht antreten. Falls das klappt, wer ist denn Favorit oder Favoritin für ihre Nachfolge im Bundesinnenministerium?
Ich glaube, da gibt es im Kanzleramt jetzt noch nicht so eine Nachrückerliste, wer das dann werden kann. Aber Scholz hat ja auch schon klar gemacht, der Bundeskanzler, dass er auf Parität im Kabinett achtet. Das heißt, dass gleich viele Frauen und Männer da vertreten sind. Und für Verteidigungsministerin Lamprecht kam jetzt Boris Pistorius. Da müsste man also jetzt auf jeden Fall eine Frau ins Rennen schicken. Da werden verschiedene Namen genannt. SPD-Chefin Saskia Esken, die kann sich natürlich fragen, wie klug ist es, als Parteichefin unter dem Kanzler selber zu dienen. Oder es wird auch genannt Franziska Giffey. Aber die regierende Bürgermeisterin von Berlin, die möchte ja eigentlich übernächsten Sonntag erstmal wiedergewählt werden.
Heute wird Nancy Faeser offiziell ihre Kandidatur als SPD-Spitzenkandidatin für Hessen verkünden. Wir haben darüber mit unserem Kollegen aus dem ARD-Hauptstadtstudio gesprochen. Vielen Dank, Björn Dahlke.
Immer gerne.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
Henning Mankel, Schriftsteller. Manche Menschen werden von den Hähnen geweckt, andere davon, dass die Stille zu groß ist.
Ende der Denkpause.
Und das war die Woche mit Wach und Wichtig. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und hören uns am Montag ab 9 Uhr wieder. Tschüss.
Wach und Wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.